Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Ein guter und erholsamer Schlaf ist für die Gesundheit von unerhörter Bedeutung. Aber leider ist das vielen Menschen, und zwar schätzungsweise 15% der Deutschen, nicht vergönnt. Sie leiden an Schlafstörungen, die so gravierend sind, dass sie medizinisch behandelt werden müssen. Um Schlafstörungen und Schlafmedizin geht es heute in der Sprechstunde. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten und die beschäftigen sich am heutigen Tag ausschließlich mit der Corona-Pandemie. Wir erkundigen uns nach der Lage in den deutschen Krankenhäusern. Wie sieht es bei Ärzten und Pflegekräften aus? Und zwar nicht nur auf den viel zitierten Intensivstationen, sondern auch auf den Normalstationen. Und wir fragen, wie gefährlich ist die mutierte Variante des Coronavirus? Nach den 11 Uhr Nachrichten machen wir weiter mit einer besonderen Form der Schlafstörungen, nämlich mit Albträumen. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800-4464-4464. Noch einmal 00800-4464-4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt Schlafstörungen und Schlafmedizin. Zugeschaltet sind unsere beiden Experten, Professor Christoph Schöbel. Er ist Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universitätsmedizin Essen. Guten Morgen nach Essen.
Ja, schönen guten Tag.
Und Professor Dieter Riemann, er ist Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychophysiologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg. Guten Morgen nach Freiburg.
Guten Morgen, hallo.
Herr Professor Riemann, lassen Sie uns gleich anfangen. An einem normalen Wochentag ist eine der letzten Handlungen des Tages im Pyjama der Blick auf den Wecker, die Kontrolle, ob er eingeschaltet ist und die innere Frage, wie spät ist es jetzt eigentlich und wie viele Stunden Schlaf bekomme ich wohl? Wie viele Stunden Schlaf die Nacht sind denn aus schlafmedizinischer Sicht gesund?
Ja, also es gibt ja diesen Volksmythos, es müssten immer 8 Stunden sein. Ja. Und das wissen wir jetzt aus der Schlafforschung und Schlafmedizin, dass das doch ein etwas größeres Fenster ist und das, sage ich mal, für den typischen arbeitenden Menschen zwischen 25 und 65 so etwa 6 bis 8 Stunden normal sind. Also es gibt da schon eine gewisse Bandbreite. Es gibt natürlich auch noch Kurzschläfer und Langschläfer, die da auch noch oben und unten draußen liegen. Aber 6 bis 8 Stunden sollten es auf jeden Fall sein.
Mhm. Kann man sich denn überhaupt gesund schlafen, um mit dem Volksmund weiterzumachen?
Also das ist schwierig formuliert. Ich glaube, man kann sich krank schlafen, wenn man nicht richtig schläft, wenn man zu wenig schläft, wenn man bestimmte Störungen der Atmung im Schlaf hat, dann kann der fehlende, mangelnde oder, sag ich mal, nicht funktionale Schlaf dazu beitragen, dass ich schneller krank werde, dass ich anfälliger werde für körperliche und psychische Erkrankungen.
Herr Professor Schöbel, der Schlaf folgt ja einem bestimmten Rhythmus. Es gibt Tiefschlafphasen, es gibt Traumphasen, es gibt Phasen mit leichtem Schlaf. Angenommen, man geht jetzt zwischen 10 und 11 Uhr abends schlafen. Wie sähe dann die Abfolge der Phasen aus?
Also die Schlafmedizin ist eine recht junge Disziplin und letztlich mit der Entdeckung der Hirnstromaufzeichnung wissen wir, dass sich die Hirnströme im Schlaf verändern. Das heißt, es gibt gewisse Hirnstrommuster und diese Hirnstrommuster wiederholen sich zyklisch. Das bedeutet, wenn wir einschlafen, kommen wir über den Leichtschlaf in eine Tiefschlafphase und danach folgt die Traumschlafphase. Die Dauer der Tief- und Traumschlafphasen, die variieren aber über die Nacht. Das bedeutet, dass dieser Zyklus Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf sich circa alle 60 bis 90 Minuten wiederholt, wieder nach sogar kurzzeitig wach werden können und besonders in der ersten Nachthälfte der Tiefschlaf überwiegt und in der zweiten Nachthälfte die Traumschlafphasen zunehmen.
Wenn man also solche verschiedenen Phasen hat, die Sie sagen zwischen 60 und 90 oder 60 und 80 Minuten dauern, die dann variieren auch und eine nach dem anderen kommen, dann heißt das, dass es also nicht so ein bestimmter Rhythmus ist, bei dem ich sagen kann, also zwischen 1 und 2 ist jetzt oder 1 und 3 ist jetzt so eine Tief- und Traumschlafphase und danach kommt eine leichtere, sondern das verschiebt sich dann wahrscheinlich auch.
Das verschiebt sich so ein bisschen und deswegen kommt auch hier wieder der Volksmund ins Spiel. Der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Das hat natürlich damit zu tun, dass früher die Menschen ein bisschen zeitiger ins Bett gegangen sind und die erste Nachthälfte dann auch vor Mitternacht lag, wo wir besonders den Tiefschlaf gesammelt haben.
Mhm. Nun gibt es Menschen, die haben Probleme einzuschlafen, andere haben Probleme durchzuschlafen. Welche Probleme sind denn häufiger, einzuschlafen oder durchzuschlafen?
Ja, also Insomnie, die Schlaflosigkeit ist ja mein Spezialgebiet. Ja. Und ich denke, das ist eine Frage, die vielleicht schwierig zu beantworten ist, weil natürlich das häufig nicht getrennt, sondern gekoppelt auftritt. Und meine Erfahrung ist, dass Einschlafstörungen eher bei jüngeren Menschen auftreten, ich sag mal unter 45, und dass dann die Durchschlafstörungen mit dem Alter über 45 zunehmen, dass aber viele Menschen, die unter schlechtem Schlaf leiden, sowohl Ein- als auch Durchschlafstörungen haben.
Mhm. Dann lassen Sie uns doch gleich besprechen, was man dann tun kann. Fangen wir vielleicht mal mit den Einschlafproblemen zuerst an, Herr Riemann. Was kann man dagegen tun?
Also ich muss natürlich mir auch ein Bild machen, woher kommt das. Man kann ein Problem im Einschlafen haben, weil ich Schmerzen habe. Und dann werde ich da eine Ursachenforschung betreiben. Wo kommen die Schmerzen her? Oder etc. Und vielleicht versuchen, an den Schmerzen was zu ändern. Der Klassiker ist aber natürlich das nicht abschalten können. Ich habe irgendwas erlebt, was mich aufgeregt hat. Ja, am nächsten Tag steht mir irgendwas bevor, was belastend ist oder eine Prüfung. Es kann auch was Schönes sein. Und ich kann nicht abschalten. Und dann liege ich da und es dreht und dreht sich in meinem Kopf und ich grüble und grüble und grüble. Und irgendwann verfluche ich mich selber, weil ich meinen Gedanken nicht in den Kopf kriege und kriege Angst. Jetzt ist es 1 Uhr, jetzt schlafe ich hier nicht. Was passiert dann morgen?
Da werden ja immer Entspannungstechniken dann auch gerne zitiert, die man dann nutzen kann. Also autogenes Training zum Beispiel. Gibt aber noch mehr.
Es gibt eine ganze Menge an Entspannungstechniken und da gibt es auch wirklich eine lange Erfahrung, seit über 100 Jahren eigentlich in der Zwischenzeit, auch mit der Jakobsen-Muskelentspannung, mit dem autogenen Training. Und es gibt andere, Sie können auch Yoga einsetzen, Sie können Achtsamkeit einsetzen. Das sind ähnliche Techniken, die eigentlich dazu dienen sollen, dass man wegkommt von Gedanken, die einen nicht loslassen.
Das sind ja sehr viele verschiedene Techniken. Wie sucht man sich die aus, so nach Geschmack, was mir am meisten zusagt? Oder gibt es da irgendwie Erfahrungen, welche besonders gut sind?
Also es gibt die längste Erfahrung gibt es eigentlich mit der progressiven Muskelentspannung. Das kommt aus USA, das hat ein Arzt namens Jakobson erfunden. Da spannt man Muskeln an und lässt locker. Ist auch von meiner Erfahrung her eine sehr wirksame Technik, die bei vielen Patienten ankommt. Aber letztendlich für mich wichtig ist auch, was wünscht sich denn der oder die Betroffene? Und es gibt Menschen, die würden sagen, wenn man mit Yoga einen Vorschlag macht, dann sagen die, damit können Sie mich jagen, sowas mache ich doch nicht. Und andere Menschen stehen auf, möchten das. Also es hängt schon, der Betroffene spielt eine Rolle oder die Betroffene, was hat jemand für Präferenzen und Vorlieben und da muss man die Leute auch abholen. Ja.
Herr Professor Schöbel, wollen Sie das noch ergänzen?
Also ich sehe es genauso. Also das, was passt, das funktioniert. Und im Endeffekt, ob das jetzt irgendwelche sphärischen Klänge sind oder Einschlafklänge sind, die man sich über eine App zum Beispiel runterlädt, das ist wirklich subjektiv abhängig und wer halt hat recht.
Dann lassen Sie uns über Durchschlafprobleme sprechen, Herr Professor Schöbel. Das Schwierige ist ja nun vermutlich, dass es so schwer ist, wieder einzuschlafen, nachdem man erstmal wieder wach geworden ist. Oder wenn man erstmal wach geworden ist, was kann man dann tun?
Also generell ist uns Schlafmedizinern wichtig, auch erstmal eine Aufklärung zu machen, dass rein das nächtliche Aufwachen völlig physiologisch ist. Das bedeutet also, wenn wir zum Beispiel im Schlaflabor die Patienten messen, wissen wir, dass kurze Weckreaktionen völlig normal sind. Die meisten Weckreaktionen vergessen wir aber, weil sie einfach zu kurz sind. Überlegen Sie, wenn man sich allein dreht, weil der Körper sich nicht wundlegen will, dann müssen wir kurzzeitig wach werden, um uns zu drehen. Aber wenn wir nicht länger als 3 Minuten wach sind, wird das vom Gedächtnis häufig gestrichen und wir wissen das am nächsten Tag nicht. Deswegen ist erstmal ein Wachwerden in der Nacht erstmal noch nichts Pathologisches. Sollte das aber dazu führen, dass wirklich die Schlafqualität subjektiv schlechter wird, der Betroffene das dann auch am nächsten Tag merkt, das heißt, die schlechte Schlafqualität sich auswirkt in Form von Konzentrations-, Gedächtnisstörungen oder Leistungsstörungen, spätestens dann sollten wir aktiv werden, wenn das über eine längere Zeit an der Mehrzahl der Tage anhält. Herr Riemann hatte schon gesagt, was alles für Faktoren mit reinspielen und es ist natürlich auch da wiederum wichtig zu gucken, gibt es auch organische, sprich körperliche Ursachen, sprich Erkrankungen, die dahinter stecken, die wir letztlich ursächlich behandeln können, die sich dann wiederum auf die Schlafqualität positiv auswirken.
Sie sagten, aktiv werden, das ist für mich die Frage, was meinen Sie jetzt genau damit? Das heißt, eher eine internistische Untersuchung, ob es irgendwelche Probleme gibt, die Ursache für den schlechten Schlaf sind.
Genau, also wichtig ist, wie lange bestehen die Schlafstörungen, wie häufig beklagt es der Patient und wie stark wirkt sich das logischerweise auch auf den Tagesverlauf aus. Das bedeutet, da ist es wichtig, nochmal eine genaue Anamnese zu machen. Und wichtig ist dann auch, dass die entsprechenden Ärzte dann auch in Abhängigkeit der Dauer der Symptomatik dann auch eine weitere Abklärung anstreben.
Herr Professor Schöbel, lassen Sie uns über dieses schlafmedizinische Zentrum sprechen. Mit welchen Schlafstörungen kommen Patienten hauptsächlich zu Ihnen?
Also im Endeffekt sind wir ein Schlafzentrum, wo sich Patienten mit verschiedenen Schlafstörungen an uns wenden können. Wir betreiben das Ganze aus interdisziplinärer Sicht. Das bedeutet, bei uns sind verschiedenste Fachdisziplinen, das ist ja genau das Spannende an der Schlafmedizin, dass Schlaf letztlich interdisziplinär angegangen wird, Schlafstörungen sowohl von internistischer Seite, sprich von inneren Erkrankungen her, als auch von psychologischer Seite, aber auch von HNO-Seite aus angegangen werden können. Zu uns kommen zum Beispiel viele Patienten, die nachts schnarchen und die den Verdacht auf schlafbezogene Atmungsstörung haben. Es kommen zu uns aber auch Patienten, die letztlich über chronische Ein- und Durchschlafstörungen klagen und von den hausärztlichen Kollegen zu uns geschickt werden, um da letztlich nach spezifischen Ursachen zu suchen. Das bedeutet also, dass wir im Schlaflabor, was wir letztlich nachts betreiben, genau gucken, ob es körperliche Ursachen für die Schlafstörung gibt. In unserer Hochschulambulanz, die angeschlossen ist, dann natürlich aber auch weitere therapeutische Maßnahmen mit dem Patienten durchführen.
Mal was ganz Pragmatisches. Ich stelle mir das ja sehr schwierig vor, in so einem Schlaflabor wirklich entspannt zu schlafen. Das ist völlig, eine völlig fremde Umgebung. Man hat da irgendwelche Kabel dran. Wie aussagekräftig sind diese Werte eigentlich?
Also Sie haben völlig recht. Und das ist letztlich auch immer das, was die Patienten dann gleich, ehrlich gesagt, als erstes fragen. Ein Schlaflabor ist nicht dafür da, die Schlafqualität zu messen, wie Sie die zu Hause haben. Sie werden in einer fremden Umgebung anders schlafen als zu Hause. Das ist evolutionstechnisch bedingt. Und im Endeffekt geht's nicht darum, in ein oder zwei Nächten die Schlafqualität abzuklopfen, sondern es geht darum, körperliche Ursachen, die hinter einer Schlafstörung stecken können, nachzuweisen bzw. auszuschließen. Das bedeutet also zum Beispiel Atmungsstörungen, die im Schlaf auftreten, oder Bewegungsstörungen. Das sind zum Beispiel häufige Ursachen, die mit einer Schlafstörung einhergehen.
Sie haben die Atmungsstörung jetzt angesprochen, die Atemaussetzer, die Apnoen. Das ist, glaube ich, eines der häufigsten Probleme. Und wir haben schon vor der Sendung E-Mails bekommen von Hörern, die genau danach fragen.
Genau.
Wie kommt es zu diesen Apnoen, zu diesen Atemaussetzern? Warum hört jemand plötzlich auf zu atmen?
Also es gibt da natürlich verschiedene Typen, aber der häufigste Typ ist ganz klar die sogenannte obstruktive Schlafapnoe. Apnoe sind die Atemaussetzer, die bei diesem Typ auftreten, weil die Atemwege im Halsbereich in der Nacht in sich zusammenfallen. Sie müssen sich vorstellen, die oberen Atemwege bei uns Menschen sind nicht durch Knorpel oder Knochen stabilisiert, sondern das ist Weichteilgewebe, das ist letztlich ein Muskelschlauch. Das hat sich auch evolutionär herausgebildet, ansonsten hätten wir nicht unsere Kommunikationsfähigkeiten, weil das natürlich ein gewisser Resonanzraum ist. Wenn dieser Muskelschlauch sich aber in der Nacht entspannt, droht der letztlich sich zu verengen bzw. in sich zusammenzufallen, ähnlich wie ein Fahrradreifen, dem Sie die Luft rauslassen. Das bedeutet, die Luftzufuhr in die Lunge ist geblockt. Es kommt keine frische Luft mehr in die Lunge rein und auch nicht mehr raus. Der Sauerstoffgehalt im Blut fällt ab und der Körper droht zu ersticken. Jetzt braucht aber keiner Angst haben. Niemand wird daran ersticken. Ansonsten wäre die Menschheit längst ausgestorben. Der Körper macht sich rechtzeitig wach. Das Problem ist, dass diese Weckreaktion natürlich den Schlaf unterbrechen. Im Rahmen dieser Weckreaktion Stresshormone freigesetzt werden, die zu Blutdruckanstiegen und Herzfrequenzanstiegen führen, die also unser Herz-Kreislauf-System nachts stressen. Nachts stressen, obwohl eigentlich das Herz-Kreislauf-System nachts möglichst entspannt sein sollte. Wir sollten die niedrigsten Blutdruckwerte, die niedrigsten Herzfrequenzwerte haben. Und deswegen haben wir nicht nur eine akute Folge der Schlafstörung durch die Schlafunterbrechungen mit eventuell Tagesschläfrigkeit am nächsten Tag, sondern im Langzeitverlauf auch eine erhöhte Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann.
Das heißt, es ist ja keine Kleinigkeit, solche Apnoen sind eben auch gefährlich.
Ja.
Was kann man, was ganz wichtig, was kann man dagegen tun?
Was kann man dagegen tun? Es geht natürlich einmal darum, zu gucken, wie häufig diese Apnoen auftreten. Im Schlaflabor gucken wir uns das zum Beispiel an, wie häufig diese Atmungsstörungen pro Stunde Schlaf auftreten. Das ist wichtig, um den sogenannten Schweregrad herauszufinden, ob das jetzt leicht, mittel oder schwergradig ist. In Abhängigkeit vom Schweregrad und der Symptomatik kommt es dann darauf an, welche Form der Therapie man dem Patienten anbietet. Natürlich wissen wir, dass es einige Risikofaktoren gibt, die die Wahrscheinlichkeit für so eine Schlafapnoe erhöhen. Diese Risikofaktoren können wir aber nur bedingt beeinflussen. Das ist zum Beispiel Übergewicht und das ist zum Beispiel auch Alkoholkonsum am Abend, der dazu führt, dass das Schnarchen dann eben und die Atemaussetzer mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Andere Risikofaktoren können wir leider nicht beeinflussen. Das betrifft das Alter, das Geschlecht, die Gene und den individuellen Körperbau. Und deswegen geht es dann darum zu gucken, ob man eine spezifische Therapie bei dem Patienten einleiten muss. Eine der Standardtherapien ist zum Beispiel die nächtliche Überdrucktherapie.
Das ist so eine Atemmaske, wenn ich da mal einhaken darf.
Das ist so eine Atemmaske, das ist sozusagen die Maskentherapie.
Ja, genau. Da gibt es sicherlich auch viele Fragen von Hörern dazu. Die werden uns, die werden wir im Laufe der Sendung noch etwas vertiefen. Das Thema Apnoen ist wichtig und es interessiert sehr viele. Wie gesagt, es gab schon viele, viele Nachfragen. Aber es ist natürlich nicht die einzige Ursache für eine Schlafstörung, Herr Professor Riemann. Der ganz naheliegende Grund, weswegen Menschen sich nachts schlaflos hin und her wälzen, dürfte die Psyche sein, die Gemütsverfassung, Stress, Kummer, Sorgen, Ängste. Ja. Das kennt eigentlich jeder. Ist doch eigentlich nichts Ungewöhnliches, sondern
auch normal. Genau. Das ist auch mir ganz wichtig, an der Stelle zu betonen, dass mal schlecht schlafen oder auch mal einmal schnarchen, das sind noch keine Krankheiten. Das sind Phänomene, die allgemeinmenschlich uns alle betreffen. Und wenn ich jetzt mal irgendwie was Schlimmes miterlebt habe, dann kann ich eine Nacht schlecht schlafen. Die meisten Menschen werden nach ein, zwei schlechten Nächten auch wieder gut schlafen. Das System regeneriert sich. Die Menschen, die wir sehen bei uns an der Klinik, jetzt mit dem Schwerpunkt Psychiatrie, Psychologie, sind natürlich die Menschen, die da in eine chronische Schlaflosigkeit reingeraten sind, in den Teufelskreis und die davon alleine nicht mehr rauskommen.
Die aus irgendeinem Grund mal Schlafstörungen hatten und dann hat sich das manifestiert und es kommt jede Nacht wieder?
Genau. Also der Punkt ist, die meisten Menschen haben, wenn ich die ich sehe in meiner Sprechstunde, die chronisch schlecht schlafen und es geht um Jahrzehnte zum Teil, die können schon oft einen Auslöser benennen und sagen, damit 26, da war diese wichtige Abschlussprüfung und ich hatte totale Panik und da ging es los und seitdem hat es mich eigentlich nie wieder losgelassen und dann wurde es mal vielleicht ein bisschen besser und dann kam wieder mal was Belastendes, dann wurde es schlimmer und jetzt bin ich 45 und jetzt ist es jede Nacht und jetzt komme ich auf dem Zahnfleisch daher sozusagen jeden Morgen.
Das heißt, die kommen dann auch auf dem Zahnfleisch zu Ihnen in die Therapie, weil sich das eben auch auf den Alltag auswirkt.
Genau. Der Hauptgrund, warum Betroffene jetzt aus meinem Blickwinkel Hilfe suchen, Therapie suchen, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, ist der, dass sie sich tagsüber beeinträchtigt fühlen. Und zwar ganz speziell in der Leistungsfähigkeit, in der Art und Weise, wie sie sich konzentrieren können, in der Wachheit, in der Müdigkeit tagsüber, in der Erschöpftheit und auch in der Stimmung. Ja, es kommt eine Dysphorie dazu, die dann über Jahre hinweg sich auch in eine depressive Stimmung entwickeln kann, was natürlich extrem die Vitalität hemmt.
Wenn der Körper sich ja erst einmal daran gewöhnt hat, jede Nacht um 3 Uhr wach zu werden, ich sage es einfach mal so, wie kommt man aus dieser Gewohnheit wieder heraus?
Also der Punkt ist, und da muss ich meinem Kollegen Schöbel eben sehr recht geben, wirklich Ursachenforschung und vernünftige Diagnostik. Also nicht einfach ein Schlafmittel verschreiben, da habe ich was für Sie, nach 2 Minuten, das ist der vollkommen falsche Weg, sondern man guckt sich die Vorgeschichte an, wir heben eine Schlafanamnese, wir setzen Schlaftagebücher ein, wo man jeden Morgen ausfüllt, wie war die Schlafqualität, wir setzen andere Fragebögen ein, wir machen Laboruntersuchungen etc. Und unter Umständen auch mal eine Schlaflaboruntersuchung bei der Insomnie, bei der Schlaflosigkeit. Aber im Gegensatz zur Schlafapnoe ist die Schlaflaboruntersuchung bei der Insomnie eher eine Seltenheit. Also wir nehmen uns ausführlich Zeit, über die Hintergründe zu sprechen, über das Schlafverhalten und leiten davon unsere therapeutischen Strategien ab.
sind das Strategien, um sozusagen diese Schlaflosigkeit zu verlernen? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, genau. Das Konzept ist eigentlich, die Grundannahme ist, dass Schlaflosigkeit auf der einen Seite erlernt ist, natürlich nicht absichtlich erlernt. Ja, das passiert sozusagen unabsichtlich, dass ich vielleicht mehrere Nächte oder Wochen schlecht schlafe. Ich konzentriere mich drauf, ich setze mich unter Druck, schlafen zu müssen. Das Ganze steht unter einem hohen Leistungsdruck. Und das trägt dazu bei, dass die Sache eben nicht besser wird, sondern schlechter wird. Und viele Betroffene setzen falsche Strategien ein. Wir haben den Alkohol schon mal angesprochen. Das gilt auch für die Schlaflosigkeit. Die Schlaflosigkeit mit Alkohol zu bekämpfen, ist der falsche Weg und wird die Schlaflosigkeit verstärken.
Und das werden wir nach den Nachrichten weiter besprechen. Im Deutschlandfunk hören Sie den zweiten Teil der Sprechstunde im Studio Carsten Schröder. Unser Schwerpunktthema heute: Schlafstörungen und Schlafmedizin. Und in Torgau begrüße ich Frau Thormann am Telefon. Guten Morgen.
Also ich bin Frau Lehmann.
Oh, Frau Lehmann, da ist der Name ja falsch bei mir gelandet. Entschuldigen Sie.
Ich wohne in Torgau und heiße Lehmann. Also meine Frage wäre, wie empfehlenswert ist Melatonin? Mein Mann, also ich bin 83 Jahre, mein Mann ist noch ein bisschen älter. Wir nehmen dieses Präparat seit einiger Zeit, ich das Schlafspray und mein Mann die Tablette. Und wir sind damit recht zufrieden. Jetzt hätte ich gern gewusst, ob man das bedenkenlos über längere Zeit nehmen kann.
Also ob es Nebenwirkungen dazu gibt. Ja. Wer mag dazu aber antworten? Herr Professor Schöbel?
Gern. Also Melatonin, ganz kurz, das, was die Zuhörerin einnimmt, ist letztlich ein Präparat, was in Deutschland nur auf Rezept verordnet werden kann. Wir kennen das aus anderen Ländern. Das ist letztlich das Schlafhormon, was letztlich auch vom Körper ausgeschüttet wird, um den Schlaf stabil zu halten. Wir wissen, dass es bei einigen Patienten sinnvoll ist, dieses Melatonin zu verordnen, gerade wenn es darum geht, den Schlaf wieder zu stabilisieren, letztlich auch den Schlaf dadurch zu stabilisieren, dass man das Melatonin von außen her gibt. Allerdings sollte man das laut den Leitlinien nur für eine gewisse Zeit machen, für 3 Monate, um dann zu gucken, ob der Schlaf dadurch stabiler geworden ist. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das Präparat aufgeschrieben haben oder ob Sie sich das frei verkäuflich aus anderen Ländern bezogen haben.
Weder noch, ich kaufe das in der Drogerie.
In der Drogerie. Also im Endeffekt muss man sagen, das Melatonin, was wir über das Rezept aufschreiben können, ist ein sehr reines Melatonin. Und für das, was frei verkäuflich ist, da kann man leider die Studie nicht 1:1 umsetzen. Aber vielleicht will Herr Riemann noch was ergänzen.
Ja, also das Melatonin hat eine lange Tradition, dass es so als Wundermittel angepriesen wurde, weil es eben sozusagen auf dieser Wirkweise natürliches Schlafhormon basiert. Wenn man die Literatur sich aber anguckt, und wir haben das für die Leitlinie nicht erholsamer Schlafinsomnie getan, so sind die Evidenzen dafür, dass Melatonin bei der Schlaflosigkeit wirksam ist, relativ gering. Die Evidenzen sind aber relativ stark dafür bei Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Wenn jemand Schlafstörungen im Rahmen von Schichtarbeit hat, vorverlagerten, verzögerten Schlaf-Wach-Rhythmus, da gibt es eine gute Evidenz. Aber bei der reinen Insomnie, Schlaflosigkeit, ist die Evidenz eher gering. Allerdings ist das Nebenwirkungsprofil auch so günstig, dass man jetzt keine Angst haben muss, dass nach einer Woche irgendwelche massiven Nebenwirkungen auftreten.
Aber was heißt denn ein günstiges Nebenwirkungsprofil?
Ja, das heißt, dass extrem wenig Nebenwirkungen überhaupt bekannt sind. Okay. Ja. Wenn's in der richtigen Dosierung, natürlich, wenn Sie zu hohe Dosierung einnehmen, natürlich dann schon. Aber wenn Sie es in der Dosierung zwischen 2 und 5 Milligramm einnehmen, sind wirklich im Vergleich zu klassischen synthetischen Schlafmitteln fast kaum Nebenwirkungen bekannt.
Also wir nehmen es vor zum Einschlafen und es wirkt bei uns sehr gut. Ich nehme, wie gesagt, das Spray, einen Stoß und das reicht schon. Und mein Mann eine Tablette, die im Mund geht. Ja, wir sind eigentlich zufrieden. Ich wollte nur wissen, ob man das jetzt bedenkenlos längere Zeit nehmen kann.
Und das kann man, wenn ich das alles richtig verstanden habe, mit Ja beantworten. Vielen Dank, Frau Lehmann, für den Anruf. In Berlin ist Herr Ploch am Telefon. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ploch oder heißt es Ploch?
Das ist korrekt.
Okay. Herr Ploch, erzählen Sie, worum geht's?
Schönen guten Morgen in die Runde. Bei mir wurde Mitte letzten Jahres ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert. Und mit einer Hauptsymptomatik bei mir war eben die Schlaflosigkeit. Die hatte ich schon Jahre zuvor. War auch eine Fehldiagnose dann auch dabei, eben depressive Phasen und Depressionen, die aber mehrheitlich auch durch die Schlaflosigkeit ausgelöst worden sind. Ich habe jetzt die folgende Frage. Ich habe großen Respekt vor den synthetischen Schlafmitteln und wollte fragen, ob es da Erfahrungswerte gibt bei den Ärzten mit natürlichen Anwendungen, ob das jetzt homöopathische oder andere natürliche Anwendungen sind, in Verbindung mit der ADHS-Diagnose.
Herr Professor Riemann?
Ja, also ich denke, natürlich muss man über die Behandlung des ADHS reden, welche Optionen es da gibt. Da gibt es ja medikamentöse Optionen, die stimulant sind, natürlich Methylphenidat etc. Das muss man sehr genau prüfen, ob das eine Option für Sie ist oder nicht. Dann gibt es natürlich psychotherapeutische Strategien, die man mit einsetzen kann beim ADHS und bei Ihren Schlafstörungen. Sie hatten die Frage speziell nach pflanzlichen, homöopathischen Mitteln gestellt. Man muss ganz klar sagen, das ist ein riesiger Markt in Deutschland. Da wird sehr viel Geld umgesetzt. Aber auf der anderen Seite wieder, wenn man guckt, pflanzliche Präparate, homöopathische Präparate, wie ist der Wirksamkeitsnachweis nach wissenschaftlichen Kriterien? Da liegt ganz wenig vor an Studien. Ja, es gilt hier aber auch wiederum, dass das Nebenwirkungsprofil günstig ist, also man kann das ausprobieren, ja, man geht kein großes Risiko ein und beim einen oder anderen wirkt es. Ich würde aber nochmal dafür plädieren, auch über die kognitive Verhaltenstherapie nachzudenken. Das sind eben Maßnahmen mit Entspannung, Schlafhygiene, Strukturierung des Schlafwachrhythmus, Abschalten, Lernen. Das ist eigentlich im Moment die Therapie der ersten Wahl laut Leitlinien für Schlaflosigkeit. Plus ADHS ist nochmal ein spezieller Fall, aber ich würde das auf jeden Fall mal erwägen und gucken, ob Sie vor Ort jemand finden, der Ihnen das anbieten kann.
Mhm. Herr Bloch, ich danke Ihnen für den Anruf und hoffe, dass wir Ihnen ein paar Hinweise haben geben können. Und ich blicke in die vielen E-Mails, die wir bekommen haben. Sarah schreibt uns, ich habe das Problem, dass ich fast jede Nacht Albträume habe und im Schlaf laut rede oder schreie. Ich leide an schweren Depressionen und nehme täglich Venlafaxin 375 Milligramm. Und jetzt hat sie die Frage, hat dieses Medikament Auswirkungen auf den Schlaf und stehen die Schlafstörungen damit in Verbindung?
Ja, also das ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Da müsste man natürlich eine komplexe Anamnese erheben und die zeitlichen Abläufe sich sehr genau angucken. Das Venlafaxin ist ein gut bewährtes Antidepressivum, 20 Jahre auf dem Markt. Aber das Venlafaxin ist das Antidepressivum, das den REM-Schlaf am stärksten unterdrückt von allen Antidepressiva, die es gibt. Und der REM-Schlaf, das haben wir gehört, tritt alle 90 Minuten auf. Das sind die Traumphasen. Ja, und unter Venlafaxin kommt es zu einer Unterdrückung dieser Traumphasen, was andere Antidepressiva auch machen, aber das Venlafaxin ganz stark. Und es kann wiederum alle paar Nächte zu Rebound-Phänomenen kommen. Das heißt, das tritt dann mal ganz stark sehr für REM-Schlaf auf, gekoppelt mit Albträumen. Ich würde der Dame empfehlen, einfach mit ihrem wahrscheinlich Psychiater oder Psychiaterin nochmal das zu besprechen, auch mal ein Tagebuch zu machen, wann, wie viele Albträume und das mal sehr genau überlegen, ob man vielleicht eine andere Substanz einsetzen könnte. Wir kennen das aus der Praxis, dass unter Venlafaxin gehäuft Albträume auftreten.
Am Telefon ist Herr Hörle und er ruft uns aus Hessen an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zurückgerufen haben und bin froh, dass ich Rat von Ihnen bekommen kann.
Das machen wir gerne. Wie alt sind Sie,
Herr Hörle? 96.
96.
Wow.
Und Sie haben aber Schlafstörungen.
Ja, also ich weiß nicht mehr, das ist sicher schon 10 oder 12 Jahre her, dass das aufgetreten ist und da habe ich dann Medikamente bekommen, aber die haben mit der Zeit haben die in ihrer Wirkung nachgelassen. Und ich wollte sie auch schon absetzen, aber es funktioniert nicht, dass ich dann 3 Tage und 3 Nächte überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. Und deswegen bin ich jetzt, meine Ärztin behandelt mich ja sehr gut und ist auch sehr vorsichtig mit der Medikamentierung. Ich hatte also auch schon Melatonin, das hat also auch nicht gewirkt. Und jetzt bin ich bei Halcyon. Und das verhilft mir dann zu einer Schlafzeit von 3-4 Stunden. Da werde ich dann wach und dann ja, wegen meines Alters, die beginnende Schwäche, dann schlafe ich wieder ein, aber immer nur unruhig.
Ja, und da kommt natürlich auch Ihr hohes Alter noch unter Umständen mit rein. Und im Hinblick darauf, dass wir auch gleich die Nachricht haben, möchte ich das vielleicht ein bisschen zusammenbündeln.
Ich kann Sie ganz schlecht verstehen.
Ja, okay. Ich gebe die Frage, ich formuliere das mal als Frage an Herrn Riemann. Was kann Herr Hörle tun, auch im Hinblick auf sein Alter? Welchen Tipp haben Sie für ihn, um dass er besser durchschlafen kann?
Ja, also die Sache ist natürlich die, dass die Schlafstörung bei Herrn Hörle schon eine sehr lange Vorgeschichte hat. Ich habe den Eindruck, dass er in guten Händen ist bei einer Ärztin, die sich sehr viel Zeit nimmt. Das ist wichtig. Ganz wichtig wäre wirklich hier nicht Medikamente abrupt abzusetzen. Alte Menschen, die lange Schlafmittel einnehmen, die Medikamente abrupt absetzen, die können da wirklich in delirante Zustände geraten. Also davon rate ich dringend ab. Machen Sie jeden Schritt zusammen mit Arzt oder Ärztin und gucken Sie mal, ob es vielleicht auch nicht medikamentöse Strategien gibt, die man umsetzen kann. Das hieße körperliche Betätigung tagsüber, regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus und wie gesagt, bleiben Sie wirklich so nah dran wie möglich an Ihrer Ärztin, die scheint sich ja wirklich da sehr viel Zeit zu nehmen und das ist auch ganz wichtig.
Vielen Dank für den Anruf. Wir haben noch eine E-Mail von Frau Altmer. Sie sagt, ihr Mann wacht immer nachts mit Herzrasen um 4 Uhr auf. Und sie finden einfach keinen Weg. Er hat starke Psoriasis und ist aber ansonsten gesund. Und er fragt nicht, kann es da einen Zusammenhang geben?
Wenn Sie wissen. Da kann es einen Zusammenhang mit Schlafstörungen geben. Gerade wenn man nachts aufwacht und diese Stressreaktion merkt, muss man natürlich gucken, gibt es da körperliche Ursachen, die man ausschließen kann. Generell ist es ganz wichtig, das abzuklären, ehe man überhaupt da einen Therapieplan mit dem Patienten erstellt.
Vor unserem nächsten Anrufer wollen wir noch über eine besondere Schlafstörung reden, nämlich über Albträume. Fast jeder hat schon mal einen geträumt. Vermutlich ist er oder sie dann wach geworden und war froh, wieder in der Wirklichkeit zu sein. Über Albträume möchte ich mich unterhalten mit einem unserer beiden Experten, die uns heute Vormittag zugeschaltet sind, nämlich Professor Dieter Riemann. Er ist Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychophysiologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg. Noch einmal herzlich willkommen, Herr Professor Riemann. Woher kommen Albträume?
Ja, also Sie haben schon angesprochen, fast jeder Mensch hat mal Albträume oder beziehungsweise jeder Mensch hat Albträume. Kinder haben besonders häufig Albträume und häufig ist es so, wenn die sehr häufig auftreten, dass jemand etwas Traumatisches erlebt hat. Das sehen wir jetzt in unserer Sprechstunde, wenn jemand Opfer eines Verbrechens wurde, wenn jemand ein Unfallopfer wurde, also ein eingreifendes Erlebnis erlebt hat, dass das nachts immer wieder auftaucht und die Leute also auch nicht zur Ruhe kommen lässt. Und das kann bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung gehen.
Wenn Sie sagen, Kinder haben häufiger Albträume und dann auch eine Verbindung zu traumatischen Erlebnissen ziehen. Erleben Kinder so viel Traumatisches oder erleben sie, weil sie so jung sind, die Dinge traumatischer?
Also ich glaube, genau. Das darf man natürlich nicht, das Trauma nicht auf die Kinder übertragen. Kinder erleben sich natürlich als hilfloser und Kinder sind auch natürlich ohnmächtiger und Kinder erleben vieles zum ersten Mal. Man wird eben nur zum ersten Mal, kommt man in den Kindergarten oder man wird eingeschult oder die Mama ist mal weg eine Stunde plötzlich etc. Und ein Kind ist hilflos und deswegen wird das vielleicht traumatischer erlebt und deswegen taucht das in den Träumen dann eher auch auf. Wobei die Kinder die Albträume von Kindern eigentlich eher von Tieren und von Monstern gekennzeichnet sind, ganz weniger von menschlichen Bedrohungen.
Haben diese, ja, lassen uns diese Monster mal versuchen zu beschreiben. Was sind, haben Sie eine Vorstellung, was die Kinder da als Bedrohung empfinden?
Ja, das sind irgendwelche Tiere, die da auftauchen. Natürlich, die kindliche Welt ist ja auch, sag ich mal, sehr von Tieren geprägt. Wir drücken den ab der Geburt Stofftiere in die Hand. Kinder, da gibt es anscheinend auch eine natürliche Neigung, dass man Kinder damit gut ansprechen kann. Aber das kann natürlich auch ins Negative umkippen. Kinder haben, benutzen sehr früh Medien, Zeichentrickfilme etc. Und auch da tauchen Inhalte auf, die dann als Albträume irgendwann wieder zurückfallen können auf einen natürlich.
Und wie ist es bei den Erwachsenen? Was kommen für Bedrohungen in den Albträumen der Erwachsenen vor?
Also der klassische Inhalt ist natürlich, dass man sozusagen an Leib und Leben bedroht wird. Das muss gar nicht eine erkennbare Gestalt sein. Das kann jemand sein, der vermummt ist, der eine Kapuze trägt, der einen verfolgt. Und das Klassische am Albtraum ist ja, dass da eigentlich kurz bevor mich diese Person attackiert mit dem Messer oder, sag ich mal, mir die Kehle durchschneidet, werde ich wach und habe natürlich noch kurz Angst und bin dann natürlich auch erleichtert, dass das Ganze nur ein Traum war in dem Moment.
In dem Zusammenhang erleben viele, dass man bei Albträumen häufig wie gelähmt ist. Also da ist jemand, der bedroht einen und man kann sich überhaupt nicht bewegen. Wie kommt das eigentlich?
Das hat sehr viel mit der Physiologie des REM-Schlafs zu tun. Wir hatten schon angesprochen, der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf, ist der Traumschlaf. Und der Traumschlaf wird auch paradoxer Schlaf genannt, weil im REM-Schlaf unsere Muskulatur blockiert wird. Und jetzt habe ich Folgendes. Ich erlebe im Traum eine Bedrohung. Das ist ja eine Geschichte, die ich erlebe. Und ich möchte auch weglaufen. Nur dieser Impuls kann im Traum nicht ausgelebt werden, weil meine Muskulatur ja blockiert ist. Und dann erlebe ich sozusagen diese Blockade der Muskulatur, die in meinem Körper vorherrscht, und habe das Gefühl, ich bin wie gelähmt. Und zum Glück wird man meist in dem Moment dann auch wach letztendlich.
Zum Glück. Es klingt so ein bisschen, als hätten Albträume eine bestimmte Struktur, der sie folgen. Ist das so?
Ja, also die klassischen Albträume haben, es geht immer um eine vitale, also eine Lebensgefahr, eine Bedrohung. Das beginnt vielleicht noch ganz harmlos und dann schleicht sich vielleicht so ein Gefühl ein, irgendwas stimmt hier nicht. Dann gucke ich mich um, dann sehe ich da jemanden, denke ich mir, oh Gott, was ist das denn? Und da gehe ich jetzt mal schnell weg, die Person folgt mir und dann wird das irgendwie immer schneller oder dynamischer letztendlich, um dann zu enden in dem Erwachen, kurz bevor das vermeintlich böse Ende auftritt.
Jetzt haben wir viel über die Albträume gelernt. Sind die eigentlich auch eine gesundheitliche Bedrohung? Oder also, kann man mit Albträumen letzten Endes dann gut leben?
Wenn man einmal im Monat einen Albtraum hat, dann ist das keine Krankheit oder Störung. Wenn Sie jeden Tag einen Albtraum oder sogar mehrere Albträume erleben, dann kann das psychisch sehr belastend sein. Und da würde ich auf jeden Fall dazu raten, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zu gucken, woher kommt das und was kann man dagegen tun. Es gibt sinnvolle therapeutische, psychotherapeutische Strategien, wie man Betroffenen helfen kann.
Vielen Dank, Professor Dieter Riemann. Wir kehren damit zurück zu unserem Schwerpunktthema Schlafstörungen und Schlafmedizin. Und neben Professor Dieter Riemann aus Freiburg ist uns noch Professor Christoph Schöbel zugeschaltet. Er ist Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums in Essen. Und die beiden werden ihre Hörerfragen beantworten. Und am Telefon ist jetzt ein Hörer aus Marburg. Guten Morgen nach Marburg.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Wir hören Sie.
Ja, schön. Hallo. Ich komme gleich zu dem Thema. Also, es ist so, es geht um einen 46-jährigen Mann, berufstätig, zurzeit im Homeoffice. Schlafstörungen hat er, Einschlafstörungen eigentlich nicht, geht aber relativ spät zu Bett, sagen wir mal zwischen 11:30 und 12:00. Hat dann einen schlechten Tiefschlaf, das hat das Schlaflabor festgestellt, wacht dann zwischendurch auf, liegt dann über längere Phasen wach und gegen morgen, sagen wir mal gegen 5 Uhr, 6 Uhr, da beginnt dann nochmal eine Schlafphase, die er dann braucht, um möglichst erst um 8:30, 9 aufzustehen. Da braucht er also gerade zum Schluss so den Rest, so sagt er das. Ja, das ist eigentlich das Problem. Er nimmt zeitweilig, also selten, Tabletten. Und zwar nimmt er Lorazepam, so heißt es wohl, ne? Mhm. Ja, Lorazepam, 1 Milligramm, stimmt das?
Ja.
1 Milligramm und 7,5 Milligramm von Cypiclon. Mhm. Wechselseitig höchstens. Und dann, ja, am Wochenende mal. Sonst sagt er, darf er das gar nicht machen, dann gewöhnt er sich dran. Ja. Mhm. Das ist das Thema eigentlich. Und das führt dann dazu, dass er tagsüber müde ist. Mhm. Zeitweilig hat er eine ziemlich konzentrationsnotwendige Arbeit. Und da er zurzeit im Homeoffice arbeitet, da stiehlt er sich dann mittags mal für eine halbe Stunde auf die Couch.
Ja, das ist im Homeoffice jetzt vielleicht durchaus möglich und durchaus erlaubt und vielleicht auch ganz, ganz sinnig. Wer mag, Herr Riemann, Herr Schöbel, wer mag?
Ich kann gerne mal antworten, genau. Also Sie haben ehrlich gesagt beschrieben, genau das, was bei vielen Patienten das Problem ist und wo wir auch therapeutisch ansetzen können. Scheinbar ist der Kollege oder Ihr Bekannter bereits schlafmedizinisch abgeklärt gewesen. Ja. Das heißt, es wurden körperliche Ursachen ausgeschlossen. Und jetzt haben Sie letztlich beschrieben, die typischen Symptome, die wirklich bei chronischen Ein-, in dem Falle Durchschlafstörungen, auftreten können. Und Sie haben auch gleich genannt, Verhaltensmaßnahmen, die häufig von den Patienten unbewusst ergriffen werden, vielleicht auch bewusst ergriffen werden, um die Symptome zu reduzieren, die aber leider auf Dauer dazu führen, dass diese Schlafstörung regelrecht manifestiert wird.
Ja, das stimmt.
Genau, das eine Problem ist letztlich, dass wir uns Verhaltensweisen aneignen, gerade der Tagschlaf. Wir haben nicht gut geschlafen, wir fühlen uns unausgeschlafen und versuchen sozusagen diesen Schlaf am Tag nachzuholen. Das mag kurzfristig eine Entlastung sein, nimmt aber leider dem Patienten schon wieder den Schlafdruck, dass er abends besser ein- und durchschlafen kann. Das nächste Problem ist letztlich auch die gehäufte Homeoffice-Arbeit, die wir natürlich jetzt gerade während der Corona-Pandemie antreffen. Wir haben dazu auch untersucht gemacht. Wir wissen, dass sozusagen die Verlagerung des Arbeitsplatzes in die Häuslichkeit nicht immer unbedingt schlaffördernd ist. Der Körper ist ein Gewohnheitstier. Wir brauchen ganz klare Grenzen zwischen Bett, was mit Schlaf assoziiert wird, und unserer Arbeit. Deswegen ist das Homeoffice, gerade wenn es vielleicht sogar noch im Bereich des Schlafzimmers, vielleicht an einem Tisch, der neben dem Bett steht, gemacht wird, letztlich ein bisschen hinderlich, weil es letztlich unbewusst immer dann auch mit Arbeit in Verbindung steht. Das weiß ich nicht, ob das bei dem Bekannten der Fall ist. Generell wäre in diesem Falle ganz klar zu sagen, bevor man sich jetzt hier auf die Medikamente verlässt, die ja scheinbar bei ihm schon verschrieben worden sind, Medikamente, die letztlich zum Teil auch einer alten Substanzklasse entspringen, der Benzodiazepine, die letztlich dann auch wirklich zu einer Gewöhnung, zu einer Suchtentwicklung und sogar noch zu anderen Nebenwirkungen führen, dass man wirklich versucht, die verhaltenstherapeutischen Elemente, die Herr Riemann angesprochen hat, bei dem Patienten versucht, wirklich umzusetzen. Das kann man wirklich machen über entsprechend zertifizierte und ausgebildete Kollegen, ärztlich und psychotherapeutische Kollegen. Letztlich helfen vielleicht sogar bei einigen Fällen auch neuere Methoden. So ist zum Beispiel seit letztem Jahr eine App auf dem Markt, die von den Krankenkassen auch wirklich bezahlt wird, die versucht, über neue digitale Möglichkeiten diese verhaltenstherapeutischen Elemente umzusetzen. Das muss man sich in dem Einzelfall aber angucken.
Darf ich noch kurz einwerfen? Also es ist nicht nur durch Homeoffice, sondern das war auch schon vor der Zeit Homeoffice.
Das glaube ich.
War es auch schon so, dass er dann zu mir gesagt hat, ich glaube, bin heute im Büro mal kurz eingeschlafen. Und naja, und wenn das dann ein Kollege sieht, dann sagt er, also was ist mit dem denn los?
Ja, völlig richtig.
Und das ist eine große Firma und da das ist schon problematisch. Und
völlig richtig.
Das hat eigentlich noch eine Vorgeschichte, wenn ich die noch kurz sagen darf, denn die war ja für Sie auch immer interessant, nämlich Schmerzen. Ja. Er hatte also vorher Schmerzen, die inzwischen abgeklärt und nicht mehr da sind. Aber die Schmerzen haben dann, war dann für ihn auch immer, naja, ich habe Schmerzen, deswegen kann ich nicht ordentlich schlafen. Mhm. Aber die Schmerzen sind inzwischen behandelt und behandelbar gewesen und sie sind weg. Das ist allerdings geblieben.
Genau.
Und dann, dann gibt es noch eine Vorgeschichte.
Das ist die letzte Vorgeschichte jetzt, bitte.
Die sage ich Ihnen noch ganz kurz. Als Schüler bei 15, 16, 17 Jahren, da hatte er mal eine Schlafstörung, Schlafumkehrung. Da hat er am Tage geschlafen und nachts war er wach. So, das war er schon.
Ja, dann danke ich Ihnen für die ausführliche Schilderung und hoffe, dass es Ihrem Bekannten da bald, dass wir denn da ein paar Hinweise haben geben können. Es bringt mich, Herr Schöbel, ein bisschen auf die Frage nach dem Mittagsschlaf jetzt, weil wir nämlich auch sozusagen über Homeoffice gesprochen haben. Das war ja jetzt eben so mehr so ein bisschen Thema am Rande. Es gibt viele Menschen, nutzen den Mittagsschlaf. Wie stehen Schlafmediziner dazu? Ist das eine gute oder eine schlechte Einrichtung?
Also es geht natürlich genau darum, zu gucken, mit wem haben sie es zu tun. Wenn wir jetzt hier gerade über Schlafstörungen geredet haben, über Patienten, die einen gestörten Nachtschlaf mit Ein- und Durchschlafstörung haben, denen ist das ehrlich gesagt nicht zu empfehlen, weil das, wie gesagt, dann schon wiederum den Schlafdruck nehmen kann. Wir wissen, je länger so ein Mittagsschlaf geht, umso mehr Schlafdruck wird genommen und der Mittagsschlaf sollte auf keinen Fall länger als 30 Minuten sein. Ansonsten kommen Sie schon wieder in die erholsame Tiefschlafphase rein und Sie wachen vielleicht hinterher geräderter auf, als Sie vorher sich hingelegt haben. Man muss aber ganz klar sagen, Schlafgesunde, die letztlich, wir haben alle ein physiologisches Mittagstief und wir wissen ja auch, das ist auch kulturell bedingt, denken Sie an die südeuropäischen Länder, wo die Siesta letztlich auch kulturell verankert ist. Im Endeffekt ein kleiner, kurzer Mittagsschlaf bei Schlafgesunden. Dagegen ist nichts einzuwenden. Man muss aber so ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht unbedingt eine zu niedrige oder zu kurze Schlafzeit damit ausgleicht, dass das sozusagen nicht chronisch passiert. Aber ansonsten ein kurzer Mittagsschlaf bei Schlafgesunden kann die Leistung sehr wohl steigern.
Am Telefon haben wir jetzt eine Hörerin aus Berlin. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen. Ich bin eine ehemalige Schlechtschläferin.
Eine Gutschläferin.
Herzlichen Glückwunsch. Ja,
und ich möchte gerne meine positive Erfahrung weitergeben. Und zwar habe ich, also ganz unspezifisch, so ein bisschen aus Neugier, im November eine Fußreflexzonenmassage erhalten. Und das hat ein bisschen wehgetan und ich war gar nicht so gut gestimmt hinterher, weil ich dachte, naja, was soll das? Ich hatte mir da irgendwie so ein bisschen was Wohlfühlendes drunter vorgestellt. Am Abend war ich total müde, habe 9 Stunden durchgeschlafen und das hat bisher angehalten. Es ist so, als ob eine gewisse Blockade damit beseitigt worden wäre. Und also
Sie haben nur einmal diese Fuß, wenn ich nachfragen darf, Sie haben nicht regelmäßig so eine Fußreflexzonenmassage, nee, sondern nur einmal gehabt.
Ja, eine einmalige, genau so ist es ja. Und das hat also total gut geholfen.
Wer mag das noch kommentieren? Das ist eine schöne Geschichte. Wir nehmen das gerne zur Kenntnis. Welche haben Sie Erfahrung damit, Herr Schöbel?
Ist eine sehr schöne Geschichte und man muss ganz klar sagen, wahrscheinlich war es wirklich so gewesen, dass sich irgendwie eine Blockade, wenn man das so nennen kann, gelöst hat. Im Endeffekt muss man ganz klar sagen, wer heilt, hat recht. Und da das sage ich auch meinen Patienten, wenn sie etwas finden, was sie wirklich befreit und den Schlaf verbessert. Super. Es wird keine großen Studien geben, das heißt Evidenz über Fußzonenreflexmassage bei Insomnie, bei also Ein- und Durchschlafstörungen, da wird es keine großen kontrollierten Studien geben, aber im Endeffekt ist es völlig egal, Ihnen hat es geholfen, ich freue mich für Sie mit.
Ja, vielleicht macht jemand nach.
Ja. Vielen Dank für den Anruf und für die Schilderung. Herr Riemann, so eine Blockade zu lösen, führt dann zu besseren Schlaf, kann man das so sagen?
Also wie Kollege Schöbel gesagt hat, Evidenzbasierung zur Fußreflexzonenmassage gibt es nicht. Auch der Wirkmechanismus ist, glaube ich, wahrscheinlich unklar. Genau. Aber es kann sein, dass einmalige therapeutische Interventionen, so ungewöhnlich sie sein mögen, durchaus auch bei chronischen Beschwerden durchschlagende Effekte haben können. Das sehen wir schon immer wieder. Ja.
In Berlin ist jetzt ein Herr am Telefon, nämlich Herr Fischer. Guten Morgen, Herr Fischer.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich auch noch Gelegenheit bekomme, mein Anliegen vorzutragen. Also ich träume natürlich auch davon, 9 Stunden durchschlafen zu können, was mir natürlich nicht gelingt, sonst hätte ich jetzt nicht angerufen. Ich schlafe in der Regel, also in einem 2-Stunden-Rhythmus. Dann muss ich aufstehen und zur Toilette gehen. Das ist etwas besser geworden nach einer Prostata-OP, aber im Prinzip muss ich also 3-4 Mal nachts aufstehen. Das ist gleich meine erste Frage, ob sich das gesundheitlich auswirkt. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich deswegen morgens gerädert bin oder mich schlecht ausgeschlafen fühle. Allerdings halte ich auch einen Mittagsschlaf, das hatten Sie ja auch gerade angesprochen. Meine wichtigere Frage ist jetzt aber, ich habe eine Smartwatch mir zugelegt, die mir das ist die Frage, aufzeichnet, welche Schlafphasen ich habe, also Tiefschlafphasen, mhm, REM-Schlafphasen und Wachphasen, wobei ich also im Schnitt nur anderthalb Stunden oder zwischen einer Stunde, anderthalb Stunden Tiefschlafphase angezeigt bekomme. Also wie zuverlässig sind eigentlich diese Smartwatch?
Ich möchte, Herr Fischer, das ist ideal, ich möchte Ihre Fragen zweiteilen. Die zweite Frage ist, dafür ist eigentlich der Herr Schöbel prädestiniert. Und für die erste, weil der kennt sich nämlich unheimlich gut aus mit diesen ganzen digitalen Geschichten. Und die erste Frage mit dem häufigen Schlafunterbrechung, die würde ich gerne an Herrn Riemann geben. Ja,
also vielleicht, habe ich es richtig verstanden, dass Sie eigentlich davon träumen, 9 Stunden zu schlafen. Und würde so ein bisschen raushören, Sie sind wahrscheinlich über 60, vermute ich.
Ja, ich bin 71.
Ja, das ist natürlich so, dass 9 Stunden in dem Alter nicht mehr zu erreichbar sind. Wir liegen in der Regel bei 6 bis 8, also 9 Stunden... Das wäre aber sicherlich.
Schlafen würde mir auch reichen.
Ja, genau. Und jetzt habe ich aber auch Ihrem Schilderung entnommen, dass Sie sich tagsüber wohlfühlen, dass Sie sich keineswegs gerädert, zerschlagen, unkonzentriert fühlen, und dass Sie Mittagsschlaf machen, dass Sie damit gut zurechtkommen, dass Sie das nächtliche Wachwerden, was durch die Prostata und Wasserlassen bedingt ist, auch eigentlich so akzeptieren oder hinnehmen können. Und von daher würde ich ehrlich gesagt keinen Handlungsbedarf sehen. Was immer wichtig ist, auch wenn wir über Schlafstörungen reden, ist, wie bin ich dadurch tagsüber beeinträchtigt? Und wenn jemand, egal ob der nun Atemstörung hat oder ob der eine schwere Insomnie hat etc., wenn die Person aber sagt, ich stehe um 8 Uhr, um 7 Uhr auf, ich fühle mich topfit, mein Tag ist gut etc., dann ist eher der Handlungsbedarf gering. Und in Ihrem Fall würde ich auch denken, dass Sie sich da keine Sorgen machen brauchen.
Solange ich immer wieder einschlafe nach den Wachphasen,
genau,
kann ich das akzeptieren.
Absolut, ja.
Okay, das ist zwar nicht angenehm, aber okay.
Ja. Die zweite Frage betraf die iWatch. Und dazu sage ich, dass der Professor Schöbel die erste Professur für Schlaf- und Telemedizin in Deutschland hatte und sich mit Schlafstörungen mit digitalen Methoden behandeln will. Und deswegen gebe ich diesen Teil der Frage gerne an ihn.
Sehr gern, sehr gern. Also ich stimme bezüglich der Schlafqualität Herrn Riemann völlig zu. Solange Sie tagsüber keine Symptomatik haben, brauchen Sie sich da ehrlich gesagt keine großen Sorgen machen. Natürlich haben wir jetzt mit den neuen digitalen Methoden eine großartige Möglichkeit, unseren Schlaf zu vermessen. Das große Problem ist allerdings, dass die ganzen Apps, die es gibt, die uns sagen sollen, wie viel leicht, wie viel tief, wie viel Traumschlaf wir haben, letztlich nicht wirklich gegen unsere Diagnostik, die wir in der Schlafmedizin im Schlaflabor machen, getestet worden sind. Das bedeutet, das Handy zum Beispiel nutzt Bewegungen oder Beschleunigungen aus, zum Teil auch Lautstärke, um rauszufinden, Mensch, welche Schlafphase könnte das sein? Das Problem ist aber, dass wir wissen aus Studien, dass das nicht wirklich dem entspricht, was wir in der Schlafmedizin über die Hirnstromkabel messen. Das heißt, da muss noch ein bisschen Entwicklung ins Land gehen. Auf der einen Seite ist es schön, dass sich die Leute mit ihrem Schlaf befassen, aber ich sehe natürlich hier auch die Gefahr, wenn man Apps nutzt, wo wir gar nicht wissen, ob die App überhaupt das misst, was sie vorgibt zu messen, dass Patienten sich dann Sorgen um Schlafstörungen machen, die vielleicht gar nicht vorliegen. Das heißt, das erforschen wir an unserem Lehrstuhl, aber wir können das zum Teil in anderen Situationen nutzen, zum Beispiel, wenn es darum geht, zu gucken, ob unsere therapeutischen Maßnahmen anschlagen. Aber auch da sind wiederum Studien wichtig, die wir bei unserem Lehrstuhl auch durchführen.
Mhm. Danke. Danke für die Antwort. Danke Ihnen, Herr Fischer, für die Frage. Und wir haben noch Zeit für ein letztes Mail, das hier uns erreicht hat. Ja, ein letztes Mail, das ich zitieren möchte. Und zwar den Zusammenhang mit Wetter und Schlaf. Da ist eine Hörerin aus Bremen, nämlich Frau Sander. Sie sagt, will fragt, gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Also sie beobachtet das bei sich und will wissen, können Hochs und Tiefs den Schlaf beeinflussen? Ist das eine subjektive Wahrnehmung oder gibt es da einen Zusammenhang?
Also generell wird das ja immer wieder auch in Büchern gebracht, ob Umwelteinflüsse letztlich den Schlaf stören können. Neben Wetter wird zum Beispiel auch der Vollmond immer wieder ins Spiel gebracht oder auch elektromagnetische Strahlung. Wir wissen letztlich aus großen Studien, aus der Evidenz heraus, dass da kein direkter Zusammenhang da ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht im individuellen Falle dann doch schon Auswirkungen auf die subjektive Schlafqualität geben kann. Aber vielleicht will Herr Riemer noch was dazu sagen.
Ja, also ich finde es eine schwierige, ist eigentlich sehr naheliegend. Und ich glaube, es ist auch vollkommen klar, wenn ich eine Hitzewelle habe, das ist ja auch Wetter im August, dass wahrscheinlich halb Deutschland schlecht schläft. Das ist relativ trivial natürlich. Aber sonst ist nicht, die Leute kommen eher so, ich kenne immer so, ich bin wetterfühlig, ich spüre es in Knochen und dann schlafe ich schlecht. Und dazu gibt es eigentlich kaum Evidenz, aber ich stimme Ihnen zu. Im Einzelfall, glaube ich, kann das ganz bedeutsam sein, wobei dann aber auch so ein psychologischer Effekt dazu kommt, wenn ich ein Konzept habe. Jetzt kommt, ein Tiefeinbruch und es wird kalt und jetzt schlafe ich schlecht.
Dann
tritt es auch ein. Ja, das ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Das war die Sprechstunde zum Thema Schlafmedizin. Herzlichen Dank an Professor Christoph Schöbel und Professor Dieter Riemann.